rein. NFL Freischnauze live.
Was war das für ein Wochenende? Hallo und herzlich willkommen zur Footballerei-Show. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Hallo, liebe Footballerei-Community. Hallo, liebe Footballereier. Hallo, YouTube. Hallo, Twitch. Hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später erst hören. Hallo, Kai.
Moin, Kutsche.
Kai Beuchling ist heute da. Er war schon mal ein paar Mal zu Gast in der Footballerei-Sendung, Live-Sendung. Ihr kennt ihn also sowohl stimmlich als auch optisch. Er ist aber auch Host unseres Carolina Panthers Podcast, Keep Talking.
Ja.
Powered by Footballerei. Ihr hattet jetzt am Wochenende leider wenig mit den Playoffs zu tun, aber so konntest du dir mal andere Teams anschauen. Schön, dass du heute dabei bist, Kai.
Danke für die Einladung.
Und Daniel ist auch am Start. Moin, Daniel.
Moin. Ich hatte auch nichts mit den Playoffs zu tun.
Richtig. Die Chiefs hatten spielfrei, aber die Chiefs werden hier natürlich Thema sein. Genauso wie die 6 verrückten Wildcard-Duelle, Klammer auf. Bislang sind es ja nur 5. Wer weiß, was heute Nacht noch Spannendes passiert. Über die wollen wir natürlich in aller Ausführlichkeit mit euch sprechen und dann auch noch kurz auf die kommenden Division-Duelle vorausblicken. Ihr wisst, wie immer machen wir das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren. Ein kleiner Spoiler vorweg. Als erstes wird es um die Jaguars gehen. Duval. Aber vorher noch 2, 3 kleine Leckerlis, die ich für euch habe. Das erste Leckerli ist unser Live-Watch-Event der Championship-Spiele am Sonntag, dem 29.01. in Köln. Im Experian eine coole Location. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da zusammen mit uns die beiden Halbfinals in Anführungszeichen in der NFL schaut. Um 19 Uhr geht's los. Für Getränke ist gesorgt, für Essen ist gesorgt, für gute Stimmung ist gesorgt und 2 Livestreams von dort aus werden wir auch absenden. Also wenn ihr aus der Region kommt oder Bock habt, mal wieder nach Köln zu fahren, in den Shownotes und im Chat findet ihr den Link dazu. Das zweite ist unsere Super Bowl Party. Die Footballerei ist in den nächsten Wochen sehr viel on Tour. Die bestreiten wir zusammen mit König Pilsener am 12. Februar in Duisburg. Karten für dieses Event gibt es nicht zu kaufen. Es gibt sie nur zu gewinnen. Und das könnt ihr seit heute auf unserem Instagram-Kanal. Dort verlosen wir 10x2 Tickets für dieses Event. Essen ist inklusive, Getränke sind inklusive, viele Footballerei-Mitgliederinnen sind exklusive, gute Stimmung ist exklusive und inklusive und das Spiel natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, am 12.02. die Nacht mit uns zu verbringen, dann nehmt am Gewinnspiel teil. 10x2 Tickets gibt es, wie gesagt, zu gewinnen. Und der letzte Punkt, bevor wir richtig einsteigen, ist der Footballerei-Newsletter. Das schnellste Update aus der NFL ist morgens, sobald das Footballerei-Frühstücksei veröffentlicht wurde als Podcast, im Postfach eures Vertrauens. Wenn ihr möchtet, per Mail, wie gesagt, Daniel, bringt euch auf den Stand, was in der Nacht passiert ist, wenn Spiele waren, falls ihr es nicht gucken konntet. Auch hier findet ihr den Link zur Anmeldung zum Newsletter in den Shownotes oder im YouTube- bzw. Twitch-Chat, weil Tessa ihn dankenswerterweise da reingestellt hat. Wir haben noch was Schönes, aber das erzählen wir euch später im Laufe dieser Sendung. Lasst uns mal einsteigen mit dem wohl spektakulärsten Spiel, und das sage ich nicht mit Fanbrille, des vergangenen Wochenendes, was sich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugetragen hat. Die Chargers, Kai, zu Gast bei den Jaguars. Die Jaguars haben gewonnen, 31-30, lagen aber bis kurz vor der Halbzeit schon 0-27 hinten. Es ging erst gar nichts bei Trevor Lawrence. 4 Interceptions in den ersten 7 Drives. Ich konnte dieses Spiel nicht live gucken. Mhm. Das ging aus familiären Gründen nicht. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte beim Stand von 0-27 entweder die Fernbedienung in den Fernseher geschmissen und mich einfach geärgert, dass ich mir die Nacht um die Ohren schlage. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel noch so eine Wendung nimmt. Du?
Nee, absolut nicht. Weil ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich bin genau da dann zu Bett gegangen, weil ich einfach super, super müde war und auch dachte, das Spiel wäre durch. Eigentlich muss dieser Super Bowl Patriots gegen Falcons da eine Lehre gewesen sein mit dem 28-3. Aber nein, auch ich bin zu Bett gegangen, weil ich sehr, sehr müde war und war umso überraschter, als ich das am nächsten Tag dann gesehen habe. Wahnsinn.
Unfassbar, das drittgrößte Comeback in der Geschichte der NFL-Playoffs. Und Daniel, das finde ich tatsächlich am bemerkenswertesten. Da haben wir Trevor Lawrence, ein Quarterback, der erst in seiner zweiten Saison ist, ein Quarterback, der in seiner ersten Saison unter Urban Meyer spielen musste, schüttelt das einfach ab und wirft dann 4 Touchdowns in den letzten 5 Drives. Das ist mal richtig, entschuldigt bitte den Ausdruck, abgewichst, oder?
Ja, also von meiner Seite aus auf jeden Fall ein Jam in Richtung Trevor Lawrence.
Danke an dieser Stelle für den Hinweis. Ja. Danke an Köpi, Jam auf euch. Sehr.
Jam.
Das, also für mich war es ein Spiel, was sich so aufgebaut hat und es war sagenhaft mitzukriegen, wie das Stadion, die Fans, aber auch die Spieler auf dem Platz merkten, okay, da geht noch was. Und das wurde immer so realer und immer bewusster, dass da was passiert. Und das fand ich sensationell. Und als dann so der letzte Drive anfing, habe ich mal auf Twitter geguckt und wurde dann ein bisschen entsetzt davon der Nachricht erreicht, ja, Jaguars haben gewonnen. Bei mir waren aber noch 1:30 zu spielen. Und das war so mein entsetztes Enttäuschen dann, weil mein Game Pass irgendwie entschieden hat, macht ein bisschen langsamer und hat gebuffert in der Zeit. Von daher, also ich fand's sagenhaft. Ich habe mich extrem gefreut für die Jaguars, vielleicht auch ein bisschen mitgefreut, dass die Chiefs nicht zum dritten Mal in der Saison gegen die Chargers spielen. Da hat man ja auch bei anderen Spielen gesehen, wie anstrengend das sein kann, dann Division Rivals auch in den Playoffs im Wildcard Weekend zu bekommen. Das ist dann alles andere als einfach.
Wir müssen natürlich über die Chargers sprechen, das machen wir gleich, weil die Frage muss natürlich berechtigt sein, haben die Chargers dieses Spiel verloren oder haben die Jaguars es gewonnen? Wir wollen aber nochmal bei den Jaguars bleiben und küren gleich am Anfang dieser Sendung unseren König der Woche. Ja, es hätte auch Daniel Jones werden können. Wir haben uns aber für Doug Peterson entschieden, den Head Coach der Jacksonville Jaguars. Das ist unser König der Woche, aus Gründen unter anderem auch, weil wir so selten Head Coaches haben, unter anderem auch, weil wir so selten Könige der Woche aus Jacksonville haben. Daniel, warum deiner Meinung nach hat der diesen altehrwürdigen Titel König der Woche nach diesem Wochenende verdient?
Na, ich finde eben, er hat es geschafft, dass sein Team, die Jaguars, nach der Halbzeit neu aufgestellt ein Spiel angehen, was man eigentlich schon hätte verloren sehen können. Die hätten auf sicher spielen können, jetzt nicht gucken, dass man irgendwie eine noch höhere Niederlage bekommt, dass man sich extrem blamiert in irgendeiner Form. Und daher wirklich schön zu sehen, dass der schafft, sein Team aufzubauen und dann eben auch wieder zum Schotter zu führen und Motivation zu geben, dass so ein Spiel eben noch zu gewinnen. Ich glaube, das Spiel hat sehr viel mit Coaching zu tun. Ich hätte mir nicht vorstellen können, wir haben ihn beide erlebt, dass Urban Meyer dieses Team zu solchen Erfolgen führt. Und ich glaube, auf die ganze Saison betrachtet, was hat sich da groß verändert? Sie haben einen Receiver bekommen, wo ich aber immer noch sage, das sind nicht die Creme de la Creme, die Elite der Liga, aber sie haben es eben geschafft, aus dem Material, was sie haben, ein Team zu formen. Und das muss man Doug Peterson ankreiden und positiv ankreiden. Und in dem Spiel ist es dann extrem bewusst geworden, dass dieses Team zusammenhält, dass dieses Team gemeinsam versucht, so eine Niederlage noch abzuwenden und am Ende mit Erfolg. Und ich glaube, das wird so ein bisschen, also das Siegergehen in Jacksonville einimpfen, was denen wahrscheinlich jahrzehntelang gefehlt hat.
Wobei man ja auch nochmal herausstellen muss, die Jaguars haben in der Free Agency traditionell fett eingekauft, aber sowohl Zay Jones als auch Christian Kirk als auch Evan Engram, alles neue Verpflichtungen in der Free Agency, haben einen Touchdown erzielt in diesem Spiel, wenn es drauf ankam. Also vielleicht hat es sich doch ein bisschen gelohnt, Kai. Die Jaguars waren von Anfang an eigentlich sehr aggressiv. Und haben es dann natürlich, weil sie auch keine andere Wahl mehr hatten, das dann fortgeführt in der zweiten Halbzeit. Wie beurteilst du die Leistung des Headcoaches von außen?
Also erstmal die mentale Stärke einzuimpfen so einer Mannschaft, das kann halt nicht jeder Coach. Und das hat Doug Peterson geschafft, das Vertrauen zu haben überhaupt, Trevor Lawrence und seiner Mannschaft, das einfach so weitermachen zu lassen und Vertrauen halt da rein zu zeigen. Das war wahnsinnig stark. Und die Entscheidung dann später für diese Two-Point-Conversion zum Beispiel ist ja auch mutig. Wenn die halt daneben gegangen wäre, dann wäre es mit dem Field Goal nicht mal der Ausgleich gewesen. Insofern, da weiter aggressiv spielen zu lassen, ist einfach, so musst du, glaube ich, so ein Playoff-Spiel angehen. Vor allem, wenn du das Momentum dann auf deiner Seite hast, dann genauso weitergehen. Und das hat ja total gut funktioniert.
Wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus sagen, hätten die Chargers nicht noch ein Field Goal verschossen, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Es gibt eine irre Statistik, Daniel, die habe ich tatsächlich zum ersten Mal gelesen von René Bugner. Liebe Grüße auf Twitter, nämlich sind die Jaguars sind das erste Team in der Geschichte der NFL-Playoffs, das ein Spiel gewinnt, obwohl es das Turnover-Battle mit -5 verloren hat. Mhm. Auch einfach absurd, oder?
Ja. Irre.
Na, es zeigt eben auch, dass es ging in der ersten Halbzeit schon. Sie haben in der ersten Halbzeit -5 Turnover gehabt und waren da sozusagen eigentlich geschlagen. Und auch das, glaube ich, gab es ganz selten erst. Ich weiß nicht, ob es noch nie gab. Da müssten wir René fragen, dass in einer Halbzeit du mit -5 Turnover rausgehst. Und dann aber haben der Gegner ja keine großen Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist, also du sagst es, das Field Goal war am Ende ärgerlich, aber ganz krass waren die Chargers auch nicht so, dass wir die riesigen Fumbles, die riesigen Probleme hatten oder riesige Interceptions hatten, die das geholfen hat, sondern die Jaguars haben wirklich sehr stabil in der Defensive gestanden und haben offensiv das zurückgedreht, ohne die großen Turnover zu haben, die normalerweise brauchst, um so ein Thema wieder zurückzudrehen. Und ich glaube, das ist das Beeindruckende, dass sie es eben geschafft haben, ohne die riesigen Fehler des Gegners, sondern der hat sicher runtergespielt, aber eben nicht mehr, der war nicht mehr bei 100%, der hat nicht mehr Vollgas gegeben. Und das ist die Geschichte des Spiels und auch die Geschichte hinter dieser Statistik am Ende.
Naja, Joey Bosa auf Seiten der Chargers könnte man jetzt noch negativ herausstellen, der ja zweimal seinen Helm irgendwie zu Boden gefeuert hat, dafür bestraft wird, klar. Aber dann lasst uns doch mal zu den Chargers kommen. Staley, der Head Coach der Chargers, Kai. Gefühlt steht er eigentlich immer in der Kritik. Mhm. Ist ein defensive-minded Coach. Ihm wird vorgeworfen und seinem OC Joe Lombardi erst recht, das ist eigentlich viel zu unkreativ, was die mit so jemandem wie Justin Herbert machen. Jetzt führst du 27-0. Spielst quasi Angsthasen-Football, verwaltest nur noch. Mhm. Meinst du, der muss jetzt seinen Hut nehmen? War das jetzt das Spiel, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Oder werden sie nur in Anführungszeichen den OC austauschen?
Ich wollte gerade sagen, Lombardi, glaube ich, kannst du da wahrscheinlich nicht mehr retten. Letztendlich Entscheidungen trifft aber der Headcoach. Und da ist halt der große Unterschied zu Doug Peterson. Es gab da halt keinen Plan B. Ne? Also in der zweiten Halbzeit, wo es dann einfach gar nicht mehr für sie gelaufen ist, haben sie es nicht geschafft, darauf zu adjusten und die Punkte nochmal aufs Feld zu bringen. Ich meine, die ersten Punkte haben sie ja auch nur erzielen können durch die Turnover der Jaguars. Also da war nicht so wahnsinnig viel, nicht so wahnsinnig viel Positives abzugewinnen. Ich wäre da sehr gespannt. Ich bin kein Freund davon, Headcoaches so früh zu feuern. Allerdings, bei aller Freude für die Jaguars, es ist ja schon ein bisschen traurig, was dann da mit dem Quarterback bei den Chargers passiert, weil auch dem gönnt man ja großen Erfolg. Also ich weiß nicht genau, wo es da hakt, aber Offensive Coordinator, glaube ich, weg. Head Coach abzuwarten.
Jörg Fenin, Daniel schreibt, auf YouTube ist schon eine tolle Aufholjagd gewesen, aber es waren halt die Chargers, die finden immer einen Weg noch zu verlieren. Das begleitet uns ja wirklich schon seit Jahren. Und auch Staley kann dem offenbar nicht entgegenwirken.
Na, es ist, glaube ich, sogar noch bitterer für Justin Herbert, der einfach, also wir haben ja gesehen, was der leistungstechnisch kann, wie stark der ist. Kutsche, wir beide haben die Chargers live gesehen in Woche 2 im Arrowhead gegen die Chiefs und die waren zwei Drittel des Spiels gefühlt stärker. Also was die konnten, wie die Chiefs-Defensive auseinandergenommen hat, das war wirklich also heißes Messer durch Butter vom Gefühl her. Und das ist eben das Potenzial, was dieses Team hat. Und wenn man dann sieht, was machen die draus und wie schaffen sie es dann, solche Spiele noch zu vergucken, das tut mir einfach unglaublich leid. Also ich nicht nur Lombardi, sondern für mich ist Brandon Staley auch nicht mehr zu halten. Der hat jetzt mehrfach das Potenzial dieser Mannschaft nicht ausgereizt. Der hat unfassbar gute Free Agents bekommen. Da ist er einfach, also da ist ja was passiert und die hatten nicht den Impact, den man sich gewünscht hat.
Also wir gehen davon aus, dass Brandon Staley in den nächsten Tagen noch vor dem Super Bowl fliegt?
Ja, mir ist gerade noch eingefallen, was man nicht vergessen darf, ist ja auch, dass er in der letzten Woche auch noch die Starter hat spielen lassen, wo sich ja zum Beispiel dann Mike Williams auch noch schwer verletzt hat und nicht spielen konnte. Mit dem wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gewesen. Also im Grunde genommen hat er es tatsächlich aufs Spiel gesetzt. Von mir gibt es ein Ja.
Okay. Wenn du der GM wärst.
Wenn ich der GM wäre, ja.
Und du, Daniel? Kann man mit ihm nochmal in die nächste Saison gehen, nach einem 27-0 in der K.O.-Runde?
Nee, man kann mit ihm nicht mehr in die Saison gehen. Ich glaube, dass der Coach der wichtigste Faktor ist, um da erfolgreich zu werden. Und wenn man sich, also Khalil Mack, dann auch die JC Jackson Verletzung und die Art und Weise, wie der gespielt hat davor, wirkte irgendwie nicht ansatzweise so gut wie bei den Patriots. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt dieses Team nicht in der Lage ist, das Potenzial abzurufen. Und das ist der Coach. Das ist das. Also wenn man bei den Seattle Seahawks sieht, die spielen über ihrem Potenzial. Ein Geno Smith, da wird rausgeholt, was nur rausgeht. Und dann siehst du die Chargers, wo du das Gefühl hast, das ist eigentlich das Team, das die Chiefs in der AFC West angreifen müsste, das insgesamt in der AFC, eigentlich müsste das ein Vierklang und kein Dreiklang sein, wenn du über Bills, Bengals und Chiefs redest. Also ein Allen, ein Burrow und Mahomes und eigentlich müsste Justin Herbert genau in dem gleichen Klang genannt werden. Und das wird er nicht, weil der Coaching bei den Chargers mittelmäßig, wenn bis grauenhaft ist. Und ich glaube, dass die sich jetzt gerade sehr viel Gedanken über Sean Payton machen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich hätte jetzt auch nochmal übergeleitet, dass wir zusammen in die Trainerkarussell-Glaskugel schauen. Übers Wochenende gab es die Meldung, dass Sean McVay wohl doch weitermacht bei den Rams. Da hieß es ja vorher noch, es könnte gut sein, dass er zurücktritt. Cliff Kingsbury hat sich erstmal nach Thailand verabschiedet. Der nimmt sich eine Auszeit.
One
genau.
Way.
Ja, one way. Wahrscheinlich leistet Brandon Staley ihm bald Gesellschaft. Und da sind wir bei Sean Payton. So, bislang, so habe ich es zumindest interpretiert, dürfen sich die Broncos gute Chancen ausrechnen. Jetzt hat er aber die Chance, natürlich mit so einem großartigen jungen Quarterback zu arbeiten. Sean Payton und die Chargers. Würde das für dich zusammenpassen, Kai?
Ich wäre sehr froh, wenn er zu den Chargers geht, weil auch die Panthers gerade angefragt haben, ob sie ihn interviewen dürfen. Und ich möchte den nicht in Carolina sehen. Das ist ein absolut, ja, bei mir zumindest rotes Tuch.
Was hast du gegen den?
Ach, der war bei den Saints.
Okay.
Mhm. Sein Bountygate war halt auch irgendwie nicht so sehr schön, ne? Dass die Gerüchte, dass er da angeheizt hat, gegnerische Spieler zu verletzen. Ich mag ihn einfach nicht. Ich bin kein großer Freund von ihm. Natürlich ist er durchaus ein guter Coach. Ich glaube schon, dass er eine Franchise nach vorne bringen kann. Ich glaube auch, dass er die Chargers wahrscheinlich, dass er denen helfen kann. Wie Daniel ja schon gesagt hat, ne, letztendlich fehlt den Chargers nicht mehr viel. Wahrscheinlich ist es nur das Coaching. Sie haben ihren Franchise-Quarterback. Er kostet natürlich Geld. Er kostet nicht nur Geld, sondern auch Picks wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Chargers jetzt picken. Das wird dann ja.
Sie haben auf jeden Fall mehr zur Verfügung als die Broncos, weil die haben sie ja Russell Wilson geleistet.
Ja, gut. Ja. Das werden dann wahrscheinlich Future Picks sein oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die Franchise Chargers wahrscheinlich ein bisschen interessanter findet, weil er da ein gutes Feld vorfindet, mit dem er gut arbeiten kann. Ja.
Macht das für dich auch Sinn, Daniel?
Definitiv. Also ich glaube, dass in der Division die Chargers die Nummer zwei sind hinter den Chiefs, meines Erachtens nach, und dass sie den Coach brauchen, um da auch was zu machen. Und Sean Payton hat natürlich eine wirklich angenehme Situation da, wo er von Anfang an ein Top-Team da hat. Also alle anderen Versuche, ich würde die Arizona Cardinals nochmal nennen, die hast du übergangen, auch die haben, glaube ich, angefragt, aber die sind für Sean Payton ja ein Langzeitprojekt. Genauso die Panthers, wo man auch die Frage nach dem Quarterback noch nicht so richtig beantwortet hat, nicht wahr, Kai? Von daher bin ich einfach so, dass ich sage, Sean Payton mit einem jungen Quarterback, mit einem Team, wo er aus dem Vollen schöpfen kann, wo er ganz viele Möglichkeiten hat. Ich glaube, das einzige Problem bei den Chargers, und das darf man auch nicht vergessen, die sind schon jetzt über dem Salary Cap, also auch die müssen ein bisschen sparen und Verträge umstellen und gucken, dass sie da weiterkommen. Also große Neuzugänge außerhalb des Drafts wirst du bei den Chargers dieses Jahr nicht bekommen.
An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, wenn ihr auch Minimum mit den Panthers sympathisiert und vielleicht den Pod Keep Talking Podcast noch nicht entdeckt habt, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, mit dir und Moritz. Auch in der Offseason sendet ihr in der Regel einmal die Woche. Diese Woche jetzt nicht, weil du hier bist.
Ja, wir sind tatsächlich jetzt gerade erstmal in so einer ganz kleinen Pause. Ich denke, die machen wir auch bis zum Super Bowl. Es sei denn, da kommt irgendwie noch eine Headcoach-Verpflichtung dazwischen. Dann gibt es natürlich eine Sondersendung. Aber danach werden wir dann wöchentlich, zweiwöchentlich da sein. Große Draft-Coverage natürlich haben für die Panthers. So. Und in der Saison, klar, wieder wöchentlich auf jeden Fall.
Also an dieser Stelle klare Empfehlung. Ein weiterer Podcast, in dem die Footballerei ihre Finger hat, ist Icing the Kicker. Das ist unser Preview-Podcast. Erscheint immer donnerstags und auch am kommenden Donnerstag werden wir natürlich in aller Ausführlichkeit auf die vier Divisional-Duelle vorausblicken. Trotzdem an dieser Stelle schon mal kurz ein Blick auf das nun kommende Spiel. Die Jaguars, Daniel hat schon gesagt, müssen bei den Chiefs ran und zwar am Samstag 22.30 Uhr. Unserer Zeit ist Kickoff. Ich fange mit dir mal an, Kai, weil du sitzt hier quasi zwischen einem Jaguars-Sympathisanten und einem Chiefs-Ultra. Wen siehst du kurz zusammengefasst in diesem Spiel als Favorit, kann man ja gar nicht sagen. Klar sind die Chiefs Favorit. Wem traust du eher den Sieg zu? So formulierst.
Tatsächlich Kansas City. Kansas City ist einer meiner zwei Super Bowl Teilnehmer. Insofern glaube ich nicht, dass die Jaguars da eine große Chance haben. Auch wenn ich mehr mit den Jaguars sympathisiere. Ich meine, gleichzeitig an den Start gegangen wie die Carolina Panthers damals. Und sie haben es einfach verdient. Ich mag Trevor Lawrence wahnsinnig gern. Ich glaube aber nicht, dass die Chiefs denen da Raum zum Atmen geben, dass sie das Spiel siegreich gestalten können.
Erste Blitzumfrage an euch des heutigen Abends. Drei Division-Duelle stehen schon fest. Also schreibt doch mal schnell in den Chat, wenn ihr mögt, gerne mit einem Satz Begründung, wen ihr da weiterkommen seht. Die Chiefs oder die Jaguars. Daniel, ich bin gar nicht mal so skeptisch. Ich muss sagen, Momentum. Ne? Wir hatten das, du erinnerst dich wahrscheinlich letztes Jahr mit den Bengals irgendwie. Da, wo die Jaguars jetzt stehen, da hätte sie keiner erwartet. Also jetzt können sie wirklich nur noch gewinnen. Jetzt kommst du aus einem mehr oder minder Last-Minute-Sieg gegen die Titans, hast die Division gewonnen, bist wieder in den Playoffs. Dann kommst du zurück nach einem 0-27, schlägst in letzter Sekunde die Chargers. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Jaguars jetzt wirklich strotzen vor Selbstbewusstsein, mit breiter Brust zu den Chiefs kommen, die mich in den letzten Wochen auch nicht überzeugt haben. Hast du auch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Pipi in der Hose oder gar nicht?
Ich glaube, je näher das Spiel kommt, da hat jeder von uns Fans immer so ein bisschen Befürchtung und Angst, was kann alles passieren. Am Ende sind die Jaguars völlig zu Recht da, wo sie sind. Sie haben wirklich guten Football gespielt, haben sich gefangen, haben gezeigt, wie unterschiedlich man Halbzeiten spielen kann. Und die werden auch gegen die Chiefs gut drauf sein. Ich glaube aber, dass die Chiefs in den letzten Wochen, du sagst gerade, die haben nicht so gut gespielt, die haben am Ende immer gewonnen und ich meine, inklusive Snow Globe sah das doch ganz gut aus gegen die Raiders und ich glaube, sie haben einfach nichts gezeigt. Also das Playbook so klein und so geschlossen wie möglich gelassen und die Jaguars, glaube ich, wissen noch gar nicht, was da auf sie zukommt.
Gut, also auch am Donnerstag in Icing the Kicker werden wir natürlich drüber sprechen. Ich lasse euch noch einmal zu Wort kommen. Some say it's T schreibt auf YouTube Chiefs, weil die Offensive Power für die Jaguars Defense einfach zu krass ist. Jetzt streikt hier mein Chat. Ah, hier habe ich es wieder. Manfred Albrecht von Richthofen schreibt, Jaguars haben das bessere Mindset. Und Samariter 376, Jaguars Samstag, Coach Bye Week um Spiel 1. Und Lukas Schreivogel, Jaguars gehen weiter, Trevor Lawrence ist ein Leader-Krieger. Und Trevor Lawrence hat noch nie in seinem professionellen Karriere, in Anführungszeichen, samstags verloren. Steht da, glaube ich, bei einer Bilanz von 34-0. Die NFL hat dieses Spiel auf einen Samstag angesetzt. Da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Und noch ein Programmtipp, weil es um Sean Payton geht. Die neue Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch erscheint früh morgens, auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Da geht es auch nochmal um Head Coaches. Da versuche ich zusammen mit Patrick aus, euch den Trainertransfermarkt in der NFL zu erklären. Wie geht das eigentlich vonstatten? Haben auch Trainer Agenten? Was muss berücksichtigt werden, wenn ein Trainer noch wie Sean Payton irgendwo unter Vertrag steht? Was wird gezahlt? Also was ist die Währung? Weil jemand von euch auch eben schrieb, Trainergehälter laufen nicht auf den Salary Cap. Das stimmt, genau. Also die Währung sind in dem Fall Draft Picks. Also wir sind mal ein bisschen für euch ins Archiv gestiegen und erklären euch den Trainertransfermarkt, weil auch den gibt es nicht nur Spieler, sondern auch Trainer gibt es Mittwoch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Wir machen weiter mit dem Duell der Dolphins bei den Bills. Die Bills haben gewonnen. Allerdings wahrscheinlich für uns alle knapper als erwartet. 34-31. Ich finde, die Dolphins, Kai, haben sich teuer verkauft. Mhm. Und habe so ein bisschen das Gefühl, mit Tua wäre da mehr drin gewesen. Geht's dir auch so?
Ich glaube sogar mit Teddy Bridgewater wäre da mehr drin gewesen. Ja, ja, das glaube ich schon. Obwohl Skylar Thompson jetzt nicht das schlechteste Spiel gemacht hat. Aber trotz alledem ist das halt kein Wir kommen ja nachher noch zu jungen Quarterbacks, die auch noch kein Playoff-Spiel gespielt haben. Waren ja auch gerade bei einem von den Jaguars. Insofern, also ja, ich glaube auch, dass da mehr drin gewesen wäre letztendlich. Auch wenn ja es am Ende knapper war, als man meinen mag. Aber die Bills sind ja schon am Anfang ein bisschen davon gezogen.
Aber es war so ein Déjà-vu, oder? Auch die haben 17-0 geführt und zur Halbzeit war es aber eine enge Kiste. Und die Dolphins hatte ich immer das Gefühl, da könnte noch was gehen, Daniel. Ging es dir auch so?
Ich fand, die Dolphins haben unfassbar gut mitgehalten. Und Skylar Thompson, früherer Quarterback von Kansas State Wildcats, war nun wirklich nicht extrem gut drauf. Der sah ganz ordentlich aus, aber mich hat ein bisschen entsetzt, wie die Receiver die Bälle eigentlich fallen gelassen haben. Tyreek Hill ging noch einigermaßen. Waddle, glaube ich, hatte zeitweise 4 Targets, keine einzige Reception, hat da wirklich irgendwie Butterfinger bekommen. Das war ein bisschen schade, weil die haben wirklich richtig, richtig gut mitgehalten und die Defense der Dolphins hat die sehr, sehr lange im Spiel gehalten und eigentlich hätten sie es am Ende ja verdient gehabt. Und ich war, also die letzten 5, 6, 7 Minuten echt entsetzt über deren Time-Management. Also das habe ich so krass, glaube ich, in einem Playoff-Spiel noch nie gesehen, dass ein Coach und ein Quarterback, und ich weiß nicht, wer da schuld ist, also Mike McDaniels ist ja auch extrem jung, oder extrem frisch, jung ist er auch noch, als Head Coach, dass die es nicht gebacken bekommen haben, in der 25 Sekunden Play-Clock-Zeit sich dann fertig zu machen, mehrfach Timeouts nehmen müssen und dann eben am Ende auch noch ein Delay of Game kassiert, was möglicherweise das Spiel entschieden hat. Also ich glaube, wenn man da einen Tick besser ist, 5 Sekunden schneller stand, dann hätte das anders ausgehen können.
Mangelnde Erfahrung, Kai, zwischen einem recht frischen NFL-Headcoach und einem Quarterback-Rookie?
Ja, hauptsächlich Quarterback-Rookie, ne? Also das ist tatsächlich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jeder Quarterback dafür gemacht ist, in der NFL zu spielen und dann dem Druck noch standzuhalten, in den Playoffs zu spielen. Und das hat man hier ganz klar gesehen.
Josh Allen, über den müssen wir auch nochmal reden. Da interessiert mich eure Meinung. Josh Allen war für mich vor der Saison, wie wahrscheinlich für viele, auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat für den MVP-Titel. Mhm. Josh Allen tauchte aber seit Wochen eigentlich, wenn es darum geht, wer hat ihn eigentlich verdient, nicht so richtig auf. Ich fand ihn auch gestern jetzt nicht so überragend. Die Messlatte ist natürlich bei ihm ein bisschen höher als bei anderen Quarterbacks, aber ist der so richtig, 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 richtig in Playoff-Form und gewinnt der dir ein Spiel?
Ja, ich glaube schon. Also das gestern natürlich nicht so doll. 2 Interceptions und dann diesen Strip-Sack, der ja auch noch zu Punkten gemacht wurde. Ich glaube aber, das ist sein Spiel. Ne? Ich meine, dieser eine weite Wurf, diese eine weite Interception, die hätte er nicht nehmen müssen. Das wäre absolut nicht notwendig gewesen. Aber alleine die ganze Entwicklung, die Allen da genommen hat in den letzten Jahren, ich glaube schon, dass der Playoff ready ist. Ich glaube, das war jetzt so ein Ausrutscherspiel. Ich denke mal, zum nächsten Spiel werden sie wieder in voller Stärke sozusagen da sein. Und ich glaube auch deutlich weiterkommen noch.
Wie beurteilst du die aktuelle Form von Josh Allen, Daniel?
Ich finde, also es ist ja nicht nur gestern, sondern es sind irgendwie die gesamten letzten Wochen, wo ich wirklich, wie du es gesagt hast, das Gefühl habe, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Und ich verstehe nicht, was. Er war zeitweise verletzt. Dann haben wir natürlich, und ich glaube auch, wir dürfen diese Hamlin-Situation nicht außer Acht lassen. Ich weiß nicht genau, wie das Team sich gerade fühlt. Hat das den Schock verarbeitet? Fühlt sich das wohl? Das kann ich extrem, extrem schwer aktuell sagen. Man muss ganz klar festhalten und konsternieren, der Josh Allen der letzten Wochen und der des gestrigen Spiels ist nicht der Josh Allen, den wir am Anfang der Saison gesehen haben, der unfassbar teilweise gespielt hat, der wie eine Maschine First Downs produziert hat, seine Receiver gefunden hat. Also ich bin immer noch wieder erstaunt, was der für Bälle dann rausholt, gerade auf Stephon Diggs. Aber insgesamt macht er eben Fehler. Und da finde ich es extrem schwer zu sagen, woran das liegt. Die O-Line sieht nicht ganz so stabil aus, wie es vielleicht am Anfang der Fall war. Er wirkt aber auch einfach insgesamt verunsichert, frustriert. Ich fand die Aktion, und da sah man sehr Frust, er wirft eine Interception, er wird dann leicht geschubst. Ja, hätte man nicht machen müssen, ist vielleicht so ein bisschen Respekt einfordern. Dann haut er zurück, fängt da an, sich irgendwie fast rumzuprügeln und geht dann weg, während seine Mitspieler für ihn den Kopf hinhalten. Es fühlte sich einfach, also der Josh Allen war weder auf seinem Leistungsniveau noch, und das, ich weiß, es ist immer blöd, wenn ich das als Chiefs-Fan sage, noch wirkte er wirklich sympathisch, obwohl er eigentlich echt ein cooler Typ ist. Wer den mal in Podcasts oder in welchen Talkshows gesehen hat, der ist wirklich lustig, der hat sehr nerdigen Humor, hat sehr viele Tipps, die er zu Kinofilmen und was auch immer geben kann. Und irgendwie ist der Josh Allen nicht mehr da. Der ist nicht mehr so locker, nicht mehr so fluffig. Und wenn man jetzt das letzte Jahr vergleicht, was ich über die Bengals gesagt habe, nach dem Kommentar werden die Bills wahrscheinlich Super Bowl-Sieger.
Aber worauf du wahrscheinlich auch anspielst, ist diese kleine Auseinandersetzung, die Josh Allen noch hatte. Ich habe unterdessen gesehen, dass wir auf Twitch ein Geburtstagskind haben. Happy Birthday, Roshi, alles Gute und nur das Beste für dein neues Lebensjahr. Wir schauen gleich auf den nächsten Gegner der Bills, wollen die Dolphins nochmal in die Offseason verabschieden. Auch da ist natürlich, steht ein Name über allem, Tour. Geht es weiter mit Tour? Hatte diese Saison, um es charmant auszudrücken, Probleme mit Gehirnerschütterung, 3 an der Zahl. Man hat irgendwie, ich zumindest das Gefühl, selbst wenn er sie auskuriert hat für nächste Saison, der nächste harte Hit und es könnte wieder passieren. Wie beurteilst du die Quarterback-Position bei den Dolphins? Müssen sie weiter mit Tour gehen? Sollten sie ihn vielleicht traden? Also wie beurteilst du das?
Also ich glaube, sie werden weiter mit Tour gehen und sie sollten sich wahrscheinlich einen guten Ersatz suchen, falls er mal ausfällt. Eigentlich nicht das Beste, was man sagen kann über seinen Franchise-Quarterback, dass man einen guten Ersatz braucht, wenn es mal hart auf hart kommt. Ich weiß nicht, also eine Saison werden sie es mit Sicherheit noch ausprobieren. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt die falschen Schlüsse draus ziehen, sondern im nächsten Jahr weiter mit ihm gehen. Und dann muss es halt sitzen letztendlich, weil wenn er sich dann immer noch weiter verletzt, die Gehirnerschütterungen, die er hatte, die waren ja gruselig. Also seine Reaktionen danach deuteten ja wirklich darauf hin, dass er da wirklich schwere Schäden dann gerade in dem Moment hatte. Und ich glaube, viel darf er sich da nicht mehr einfangen, bevor er wahrscheinlich selber dann auch irgendwann sagt, okay, das war's jetzt für mich. Also ich glaube, nächstes Jahr auf jeden Fall. Danach mal schauen.
Angeknüpft an dem, was Kai gerade gesagt hat, also man muss ja fast froh sein für Tua, dass die Dolphins nicht weitergekommen sind, weil sonst hätten sie ihn vielleicht, womöglich, kommendes Wochenende wieder aufs Feld gestellt. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, der nächste harte Hit könnte wieder Probleme bereiten, kannst du dich dann als ambitionierte Franchise überhaupt auf Tour verlassen, Daniel?
Na, ich glaube, die werden erstmal medizinischen Rat sich holen und dann wird man sehen, ob es nächste Saison dann nochmal von der Frage insgesamt, was kann da medizinisch noch passieren, irgendwelche Einschätzungen gibt. Und ich glaube, ein bisschen haben die Einschätzung ja schon gegeben und die war ganz klar in die Richtung gehend, okay, in 6 Monaten ist das alles ein anderes Thema als jetzt. Insgesamt bleibt das aber eine Situation, die man, glaube ich, nie vergessen kann. Am liebsten würde ich Tour empfehlen, anzufangen mit Flag Football und 2028 die Olympischen Spiele für die USA zu gewinnen, die Goldmedaille. Vielleicht wäre das die richtige Richtung, um weiterhin Football spielen zu können und erfolgreich zu sein. Wird er nicht machen, das große Geld ist in der NFL zu holen. Aber ich glaube, die Geschichte wird uns seine gesamte Karriere und wahrscheinlich auch darüber hinaus verfolgen, weil das also wirklich jetzt ein Sinnbild der gesamten Concussion-Diskussion ist, die wir immer wieder und wieder und wieder führen.
Jörg Finin schreibt auch, Tour kann einem echt leid tun, schon am College ein Megatalent, dann der Hüftbruch und jetzt in der NFL reißt er die Dolphins nach oben, ist aber dauerverletzt, nach 3 Concussions sollte er aufhören, so bitter das auch ist bei seinem Talent. Wir kennen den alle nicht persönlich, logisch, wir erleben den nur aus der Ferne, aber so ein ehrgeiziger Sportler, der noch so jung ist, kannst du dir das vorstellen, dass er sagt, das ist mir zu risikoreich, ich möchte gern noch, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre leben, ich höre auf mit Football?
Luke Kuechly war auch jung und erfolgreich und ehrgeizig und auch er hat aufgehört.
Andrew Luck auch.
Ja. Ja. Also das sind die besten Beispiele. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Tua, es klingt komisch, aber reif genug dafür ist, um zu sagen, ich trete jetzt den Schritt zurück. Ich glaube nicht, dass seine Karriere fängt ja im Grunde genommen immer noch gerade erst an. Und da dann zurückzutreten und zu sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, das mache ich nicht weiter, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch für ihn ist es nächstes Jahr auf alle Fälle, wird er wieder angreifen und dann mal schauen, was da rauskommt. Wenn er die Saison halbwegs heil übersteht, ich glaube, dann wird es wieder erstmal kein Thema sein. Also ich glaube nicht, dass er selber von sich aus zurückgeht.
Gut, soviel zu den Dolphins an dieser Stelle. Das Thema Tour, habe ich das Gefühl, wird uns auch in der Offseason noch länger begleiten. Auch die Bills sind gleich nochmal weiter Thema, weil die Bills haben als nächsten Gegner die Bengals vor der Brust. Die haben die Ravens geschlagen, so weit, so normal. Das haben, glaube ich, hat der Großteil von uns erwartet. Aber auch dieses Spiel, auch dieser Underdog, ähnlich wie die Dolphins, auch wie die Seahawks, zu denen wir später noch kommen, haben sich teuer verkauft, auch ohne Lamar Jackson. Und eigentlich, Kai, hat dieses Spiel für die Bengals nicht, wie man es erwartet hätte, Joe Burrow gewonnen, sondern die Defense, nämlich mit diesem Fumble-Return-Touchdown in der Schlussphase.
Ja, eigentlich war dann noch so viel Zeit auf der Uhr, ne? Ich glaube, es waren noch fast 10 Minuten zu spielen irgendwie. Aber danach kam nicht mehr viel. Ja, das war eine total verrückte Szene, die ja auch im Endeffekt ganz schön viel Wirbel bei den Ravens zumindest oder für Wirbel bei den Ravens gesorgt hat in den Interviews hinterher. Also die Szene kenne ich auch noch. Sowas hat Teddy Bridgewater für die Panthers auch mal vollbracht mit dem genau gleichen Ausgang. Und auch da hieß es hinterher von Matt Rhule, damals noch dem Coach, wir gehen niemals oben drüber, sondern versuchen immer unten durch zu sneaken. Und gleiches hat ja auch der Head Coach hier gesagt, dass er das Huntley niemals hätte oben rübergehen dürfen. Schon gar nicht bei dem Abstand, der da noch war. Also sie standen ja nicht an der Goal Line.
Ja, und vor allem, Daniel, hat der Coach sich doch so geäußert, angesagt war unten. Und er ist dann nach oben gegangen. Also da hat der gute Harbo seinen Quarterback auch nochmal vor den Bus geworfen, nachher öffentlich.
Na, ist ja einfach, also dann hinterher zu sagen, ich war nicht schuld, das war der Quarterback, der Backup-Quarterback, zeigt erstmal, glaube ich, relativ viel Frust. Also ich glaube, die Ravens haben irgendwann gecheckt, wir können dieses Spiel gewinnen und waren dann sehr ehrgeizig. Ich finde, die haben, also das war wirklich eine Steigerung. Tyler Huntley hat ein wirklich extrem gutes Spiel gemacht gegen eine wirklich starke Defense der Bengals und die sahen richtig, richtig gut aus. Und ich glaube, dass danach frustriert ist allesamt. Das war ja dann noch die Aussage von J.K. Dobbins, der gesagt hat, ey, wieso macht das unser Quarterback? Ich bin der Running Back und ich hätte diesen blöden Ball da locker reingelaufen. Also am Ende da sehr, sehr viele Aussagen, die sich irgendwie nicht gut anfühlen. Das ist dann eher Kritik in Richtung Coach, der das Play ansagt. Von daher finde ich das insgesamt einfach vielleicht sogar eine verständliche Reaktion, weil man so frustriert ist, trotzdem öffentlich so jemanden vor den Bus zu werfen. Mit der Gesamtsituation Lamar Jackson, der nicht spielen konnte, der aber auch nicht mit nach Cincinnati gefahren ist. Also auch das wieder so eine Entscheidung, wo ich sage, das fühlt sich alles nach schlechter Luft, toxischer Umgebung, wie auch immer, bei den Baltimore Ravens an, die richtig, richtig gut gespielt haben. Und hätten die Bengals geschlagen, dann hätten wir hier, wäre das der Aufmacher der Sendung und die riesige Show und die Jaguars werden ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Von daher finde ich das schon extrem ein extrem spannendes Spiel. Und Sam Hubbard, der Defensive End der Bengals, dass so ein halber Big Man dann quer übers Feld läuft, danach wieder ein Sauerstoffzelt muss, das ist eigentlich die positive Story. Die wird jetzt ein bisschen abgelenkt, aber es ist doch eine unfassbar sensationelle Story, dass der dann Ball, der in der Luft geblockt wird, dann auffängt und wieder zurückläuft. Also ich glaube, wir sollten ein bisschen mehr darüber reden.
Mache ich aber nicht. Ich bleibe nochmal bei Ole Harbo kurz, wenn ihr erlaubt. Weil er ist ja also ein alter Hase, ein alter Trainerhase sowieso und auch schon gefühlt Jahrzehnte bei den Ravens. Ich finde es komisch, was da bei den Ravens abgeht. Mhm. Oder nicht auch irgendwie? Bist du da nicht, hinterfragst du das nicht auch alles?
Ich glaube, das muss man insgesamt hinterfragen. Und ich glaube, das wird in der Offseason noch weiter hinterfragt werden, wenn klar ist, was mit Lamar Jackson passiert. Ob der nun bleibt oder ob er geht. Nach den ganzen Sachen, die Daniel ja auch gerade gesagt hat, dass er noch nicht mal mit zum Spiel gefahren ist, was sich für einen Quarterback, der ja jetzt nun keine Verletzung hat, die ihn daran hindert, eine Reise anzutreten, gehört. Ich glaube auch, dass es da tatsächlich kriselt. J.K. Dobbins hat ja nach dem Spiel auch noch gesagt, dass das Spiel mit Lamar gewonnen worden wäre, was richtig sein mag, aber nichtsdestotrotz waren die Angriffe gegen Huntley ganz schön krass. Also da scheint es tatsächlich in der Mannschaft nicht so richtig zu stimmen. Die Defense haben sie sehr gut aufgebaut. Also das war ein ganz schön starkes Stück. Aber was da gerade passiert, ich weiß nicht, also man sollte sich das auf alle Fälle aus GM-Sicht mal ganz genau anschauen, was da gerade passiert.
Wir schließen die Ravens gleich ab, Daniel, versprochen. Lamar Jackson ist aber schon ein paar Mal gefallen. Natürlich auch eine mega spannende Personalie jetzt in der Offseason. Die Vertragssituation ist ungeklärt. Er könnte vielleicht einen neuen Vertrag unterschreiben, er könnte aber auch die Ravens verlassen. Was sagt dir da dein Bauchgefühl? Wo werden wir Lamar Jackson in der nächsten NFL-Saison sehen?
Wenn wir interne Infos der Footballerei gehört, da soll es Richtung Miami gehen. Das passt natürlich ganz gut. Also das Quarterback-Karussell ist, glaube ich, noch gar nicht richtig losgeholpert. Ich bin extrem gespannt, was da passiert, weil ich glaube, da kann wirklich alles in alle Richtungen gehen. Und von daher möchte ich da noch keine Vorausahnung einschätzen. Ich bin extrem
gespannt. Wo kommt denn jetzt die Dolphins-Nummer Footballerei intern her?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, aus dem Giants-Lager, aber mehr möchte ich auch nicht sagen.
Aus dem Giants-Lager. Na gut, okay. Gut. Wir wissen auch nichts Genaues, aber ich finde, das machen wir spontan. Zweite schnelle Blitzumfrage des Abends. Wo spielt Lamar Jackson nächste Saison? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin mir sicher, da ist eine Menge dabei. Aber wenn ihr ein Gefühl habt oder wenn ihr einen Wunsch vielleicht auch habt, wenn ihr ihn gern bei eurem Team sehen wollt, dann schreibt es gern mal in die Kommentare. Some say it's T hat es gerade schon gemacht. Jets oder Raiders. Unterdessen, bereitet euch schon mal auf die dritte Blitzumfrage des Abends vor, wollen wir auf das Division-Duell der Bengals und den Bills blicken. Beide Teams hatten mehr Probleme als prognostiziert, so würde ich es mal formulieren. Wen siehst du da denn aktuell vorne, um einmal kurz vorauszublicken? Das Duell steigt in Buffalo.
Mhm. Da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Man hat ja gestern gesehen, wie gut die Defense der Ravens Druck ausüben konnte auf Joe Burrow. Und das lag nicht zuletzt daran, dass sie so viele O-Liner verletzt haben. Gestern auch noch den Left Tackle verloren. Das heißt, Right Tackle, Right Guard und möglicherweise Left Tackle, die Starter, sind draußen für nächstes Mal. Also ich glaube nicht, dass sie damit dann wirklich die Bills angreifen können. Die aber natürlich offensiv wieder zusammenfinden müssen. Aber auch da würde ich jetzt, es wird knapper, meine ich, als das erste Spiel, was wir getippt haben. Aber ich gehe hier mit den Bills.
Noch einmal zurückblickend, meine zweite Blitzumfrage. Ich lese hier Panthers von Dr. Zelma. Ich lese, was würdest du denn dazu sagen, kurz?
Ich wollte jetzt nicht zu oft die Panthers hier in den Hut werfen, aber tatsächlich ist das ein Gerücht, was schon immer wieder rumgeht. Ja. Irgendwie scheint Lamar Jackson auch so ein bisschen mit den Panthers verlinkt zu sein, was das angeht. Was würde ich dazu sagen? Einen laufenden Quarterback kennen wir ganz gut in Carolina, mögen wir gerne. Fände ich das natürlich total gut. Käme auf den Preis an. Ich glaube, wir würden ganz schnell unseren First-Round-Pick dieses Jahr, nächstes Jahr loswerden, aber für so jemanden kann man das machen. Ich wünsche mir trotzdem einen frisch gedrafteten, aber wenn es Lamar Jackson wird, dann beschwere ich mich ganz sicher nicht.
Arnold Chilwick schreibt Ravens durch den Franchise-Tag. KevKev999 Jackson müsste ja eigentlich nach Jacksonville mit einem Zwinker-Smiley. Titans oder Colts kommt hier noch von David Stenzel. Schuldig den kurzen Exkurs. Die nächste Blitzumfrage ist schon drin. Bills oder Bengals, wer macht's eurer Meinung nach? Daniel, wer macht es deiner Meinung nach? Da geht es ja auch um den potenziellen Chiefs-Gegner im AFC-Championship-Finale für die Jaguars.
Es geht nicht nur um den Gegner, es ist ja auch das Replay von diesem unsäglichen Spiel des Jahres, was ich gesagt habe, mit der Verletzung von Hamlin. Von daher glaube ich, dass das ein sehr besonderes Spiel wird. Es wird sich für die beiden Teams auch komisch anfühlen. Aktuell wäre mein Tipp, meine Vermutung, dass die Bengals ein Stück stärker drauf sind. Beide sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert am ersten Wochenende, aber die werden richtig, richtig heiß sein. Und von daher erhoffe ich mir erstmal ein extrem gutes Spiel und freue mich darauf. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich gespannt bin, richtig, richtig guten Football zu sehen und nicht so ein teilweise Gurke, wie es an diesem Wochenende war.
Damar Hamlin, gutes Stichwort nochmal, ist auf dem Weg der Besserung. Es gab auch, ich glaube, so anderthalb Stunden vorm 19 Uhr Kickoff gegen die Dolphins so eine Meldung, dass er ins Stadion kommen wolle. Mhm. Hat das Spiel dann aber letztlich von zu Hause aus verfolgt, ist immerhin nicht mehr im Krankenhaus. Mal sehen, ob er jetzt nächstes Wochenende kommt, ob das dann auch überhaupt produktiv ist oder vielleicht kontraproduktiv. Aber Stand jetzt scheint es ihm ja einigermaßen wieder gut zu gehen. Das konnte man ja auch nicht vermuten in den ersten Tagen nach diesem Unfall. Also gute Besserung an dieser Stelle nochmal und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Donnerstag gibt es die neue Folge Icing the Kicker. Da gucken wir dann etwas genauer auf das Duell der Bengals und den Bills voraus. Ein Adlerauge unter euch das habe ich vorhin im Chat gelesen, hat geschrieben, sehe ich da etwa Mayo in der Kulisse? Ja, da hast du ganz genau richtig gesehen, weil die Mayo hat seine Daseinsberechtigung. Wir haben eine tolle neue Aktion, für die wir euch auch proaktiv einbinden wollen. Und die stellt euch Daniel jetzt mal ein bisschen vor. Auch schön. Daniel ist gar nicht dabei, höre ich gerade, weil er rausgegangen ist, weil sein Ton hakt. Das ist ja super. Gut, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Herrlich. Aber ihr seht, da vorne steht eine Hellmannsmayo. Vielleicht geht es um Mayo, vielleicht geht es auch um leckeres Essen. Vielleicht erfahrt ihr in 5 Minuten genaueres. Wir sind natürlich total flexibel, Kai, und schauen auf das Spiel der Giants. Daniel Jones muss König der Woche werden. Habe ich ganz oft gelesen im Chat. Habt ihr völlig recht. Hätte es auch werden müssen. Daniel Jones war schon vor 2 Wochen bei uns König der Woche. Deswegen haben wir uns diese Woche mal für jemand anderen entschieden. Aber er ist natürlich die Figur dieses Spiels gewesen, Kai. Der erste Playoff-Sieg der Giants seit 11 Jahren bei den Vikings gewonnen. Und Daniel Jones hat einfach richtig Leadership bewiesen, ist vorangegangen, Touchdowns erzielt. Hättest du das von dem Jungen, der auch sein erstes Playoff-Spiel gemacht hat, in dieser Art und Weise erwartet.
Von dem Daniel Jones, der normalerweise gerne ausrutscht vor der Endzone und fällt. Nein, absolut hätte ich das nicht erwartet. Aber absolut positive Überraschung, gar keine Frage. Ist ja auch, glaube ich, der erste Quarterback, der es geschafft hat, 300 Yards zu werfen, 2 Touchdowns, 70 Yards selber zu laufen. Von ihm, obwohl es so viele gute Rushing Quarterbacks gibt und das in seinem Debüt, völlig verrückt.
Ich habe ja schon so ein bisschen damit spekuliert, das haben viele Experten ja auch gesagt, ich glaube sogar auch die Buchmacher, dass die Giants tatsächlich als Favorit in dieses Spiel gehen, dass dann aber ausgerechnet Daniel Jones der entscheidende Mann ist. Ich will ihn da jetzt, also ich will ihn nicht kleinreden, der spielt ja eine großartige Saison und so, aber das war dann so in der Art auch nicht zu erwarten.
Die Frage wäre, wer wäre denn der entscheidende Mann da gewesen? Also weil letztendlich sind die Giants ja wirklich, also sie kommen aus dem Kollektiv und da sind sie sehr gut momentan, weil sie sehr viele Receiver-Ausfälle haben. Insofern hätte ich mir das schon vorstellen können, obwohl eher Saquon Barkley wahrscheinlich. Ne? Wenn der laufen hätte können, dann hätte man den gewählt. Also von Daniel Jones, der war ja schon abgeschrieben im Grunde genommen letztes Jahr. Und was Brian Daboll da mit dem gemacht hat oder mit der Mannschaft überhaupt gemacht hat, ist ja total verrückt.
Ich hatte so schön zu dir hingeleitet, Daniel. Dann warst du plötzlich nicht mehr da. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, noch das Giants-Spiel vorzuziehen, bevor du uns den Mund wässrig machst. Sind bei Daniel Jones überragender Auftritt, wollen jetzt aber natürlich auch langsam so ein bisschen zu den Vikings leiten. Deren Spezialität war es bislang, enge Spiele zu gewinnen in dieser Saison. Jetzt war es wieder so ein One-Score-Game, sie haben aber erstmals verloren. War es zu erwarten so oder hat dich dieses Spiel am Ende auch total überrascht?
Nee, ich finde, das waren 2 Teams, die waren in der Regular Season schon auf einem Niveau und genau das hat man jetzt wieder gesehen. Am Ende haben die Vikings vielleicht auch irgendwann an sich geglaubt, aber eben sehr, sehr viel Glück auch gehabt, über die gesamte Saison diese 12 Spiele zu gewinnen. Also alle mit einem Score, alle knapp, ganz viel Comebacks, dieses unfassbare Spiel, was wir alle noch im Kopf haben mit dem riesigen Comeback. Und ich glaube, dieses Team ist nicht schlecht, aber war ein bisschen auch ein Scheinriese. Und das hat man jetzt gesehen gegen ein ekliges, gegen ein kämpfendes, gegen ein mit einem unglaublichen Willen ausgestattetes Giants-Team mit einem wirklich sensationellen Coach, Brian Daboll, der am Ende, glaube ich, sein Team dahin gepuncht hat, genau das Richtige gemacht hat. Und für mich ist Daniel Jones, wer sozusagen die Nummer 2 König der Woche, wenn man ihn irgendwie sehen möchte, weil das, was der da geliefert hat, 300 Yards, über 300 Yards zu werfen, 70 Yards selbst zu rushen, das ist schon aller Ehren wert und haben wir nicht so oft gesehen.
Ja, wir haben Daniel Jones auch eben schon quasi zum König der Woche 1b gekürt, auch völlig zu Recht. KevKev999 schreibt, es wird wahrscheinlich gleich noch Thema sein, bislang nicht. Jetzt ist es Thema KevKev, wir hatten uns das aber natürlich auch vorgenommen. Aber 4. und 8. und man wirft einen 3-Yard-Pass nach außen, wo auch nur der Gegenspieler direkt an ihm klebt. Ich habe heute, ich glaube, das war bei NFL Memes, die ich eh sehr feier, so eine Szene gesehen. Es geht los mit dem Pass. Jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Dem Quarterback. Ich habe ihn gleich im Spiel gegen die Saints damals, dieses Minnesota Miracle quasi. Ja. Wie heißt der denn nochmal?
War das nicht Kirk Cousins?
Nee. Der hat dann irgendwo anders einen großen Vertrag unterschrieben. Weißt du es gerade, Daniel?
Meinst du Marcus Mariota?
Nee, meine ich auch nicht. Einen ehemaligen Coach der Vikings.
Auf jeden Fall.
Der wirft den, ich recherchiere das gleich, vielleicht wisst ihr auch, wen ich meine, schreibt es gerne in den Chat. Wirft den Ball und dann taucht doch der Saints-Verteidiger ab und
Stephon
Dix kann dann quasi noch den Touchdown machen, ja. Die Vikings kommen weiter. Mit dieser Szene geht's los, dann endet es abrupt und dann kommt aber der Giants-Verteidiger aus der Gegenwart und tackelt den Wide Receiver sofort. Das war natürlich irgendwie auch so eine Sinn.
War natürlich Case Keenum.
Ja, genau, stimmt. Den meine ich, Case Keenum. Stimmt. Dankeschön, danke euch. Das war auch so eine sinnbildliche Aktion für die Vikings gestern und irgendwie auch gefühlt auch schon für die gesamte Saison, weil sie oft Glück hatten, Spiele zu gewinnen.
Aber sie haben es ja geschafft, in der Regel. Ne? Gestern halt nicht. Das war schon alles immer sehr, sehr auf Messerschneide tatsächlich. Und wie Daniel schon sagt, dann kommt so ein ekliges Team wie die Giants und schafft es dann. Ich finde es gut. Ich sehe tatsächlich die Giants lieber dann in der nächsten Runde. Obwohl die Vikings halt, das ist ja schon faszinierend. Solche knappen Spiele musst du halt auch erstmal für dich entscheiden, die ganze Zeit. Aber tolles Spiel, also das auf jeden Fall.
Auch zu diesen beiden Teams gibt es Podcasts, powered by Footballerei. Der eine ist We Believe in G, der Giants-Podcast. Da wird dementsprechend gute Stimmung sein in dieser Woche. Freitags gibt es immer eine neue Folge und der Vikings-Podcast heißt Schwarz, Rot, Purple, Gold. Da wird nicht ganz so gute Stimmung sein. Da gibt es auch schon eine aktuelle Folge. Hört da gern mal rein bei Gianni und Freddy, wie deren Gemütslage so ist. Daniel, um die Vikings einmal abzuschließen, ähnlich wie bei den Chargers gibt es da einen Koordinator, der immer in der Kritik steht, nämlich Ed Donatell, der DC. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Was passiert bis zur Free Agency, bis zum Draft, deiner Meinung nach bei den Vikings? Wird diese Saison als Erfolg gewertet, weil man gut durch die Regular Season gekommen ist, die Division gewonnen hat, oder überwiegt die Trauer, die Enttäuschung über das schnelle Playoff aus?
Also ich weiß nicht, was bei denen überwiegt, das möchte ich gar nicht sagen. Ich finde, und da kommen wir so zu einer typischen NFL-Situation, es ist maximal beschissen gelaufen für die nächsten Jahre der Vikings. Sie haben eine unglaublich gute Bilanz, haben dadurch es nicht geschafft, in irgendeiner Form im Draft gut auszusehen, gute Picks zu bekommen und laufen jetzt wieder in so einer Art von Mittelmäßigkeit. Ja, die Offensive sieht gut aus. Justin Jefferson ist wahrscheinlich, wenn man alle Quarterbacks rausnimmt, der MVP dieser Liga. Und mit KJ Osborne kommt der nächste Receiver, der unfassbar gut ist, schon wieder nach. Dalvin Cook lässt ein bisschen nach, aber ich glaube, auch da kann man gut drauf reagieren und hat eine gute Tiefe. Aber diese Defense ist ligaweit wirklich unteres Fünftel, also wirklich extrem schlecht. Und die hält dann manchmal für kurze Zeit, aber am Ende reicht das nicht, um ein Top-Team zu werden. Und sie brauchen Draft-Picks, um da nachzulegen. Da hilft auch nicht ein Spieler. Und ich glaube, sie brauchen am Ende auch einen DC. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall einen Wechsel sehen, weil so kann man sich das eigentlich nicht angucken. Also wenn man schnell erfolgreich sein will, dann wechselt man alles durch. Ich glaube aber, das Problem ist, dass dieses Team zu gut ist, um wirklich gut zu werden.
Siehst du es ähnlich, Kai?
Ja. Ja, das ist ja immer das Problem mit solchen Teams, die es versuchen, halt nach ganz oben zu kommen, aber nicht schaffen und dann dementsprechend nichts, ja, im Draft kein Kapital haben und nicht da richtig reagieren können. Da fehlt halt dann zu viel, um nach ganz oben zu kommen. Und insofern wird es da jetzt erstmal wahrscheinlich so ein paar magere Jahre geben, ja.
CM Beule schreibt, glaube, die Wildcard Giants haben mal wieder was Großes vor. Wir erinnern uns, wenn sie aus der Wildcard kommen, sind sie auch gern mal bis zum Ende erfolgreich. Ich predige es euch hier, glaube ich, seit 3 oder 4 Wochen, dass der Super Bowl Giants gegen Jaguars lauten wird, Daniel. Und das ist ja auch vergleichbar. Die Jaguars müssen bei den Chiefs ran, hatten gerade eine Bye-Week. Die Giants müssen jetzt gegen die Eagles ran. Die hatten auch gerade eine Bye-Week. Dieses Duell steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Ist ja auch wieder vergleichbar mit den Giants. Die sind weitergekommen, als alle erwartet haben. Sie haben gewonnen, sie haben eine breite Brust. Ist für die Giants Endstation oder geht das Träumchen noch ein bisschen weiter, deiner Meinung nach?
Ich sehe es nicht ganz so krass, wie es ein Lennart bei uns intern in der Footballerei dann gerne formuliert als Eagles-Fan, der sagt, super, wir haben mehr oder weniger ein zweites Freilos bekommen durch die Giants. Aber ich glaube schon, dass der Super Bowl sowohl von den Giants als auch von den Jaguars-Spielern eher bei einem schönen Burger zu Hause auf dem Sofa geguckt wird. Also ich glaube, das sind keine Teams, die extrem weit kommen werden. Die haben, die spielen an ihrem Maximum, die haben Potenzial, sich weiterzuentwickeln, und es ist am Ende ein Erfolg, dass sie die beiden Runden überstanden hat. Ich glaube, das Potenzial ist wirklich bei beiden Teams in den nächsten 2-3 Jahren unfassbar. Ich glaube aber nicht, dass die sehr viel weiterkommen, weil die Eagles auf der einen Seite, die auf beiden Seiten des Balles mit Jalen Hurts, der wieder zurück ist, einfach unfassbar stark waren dieses Jahr. Vielleicht das kompletteste Team der ganzen NFL. Und auf der anderen Seite die Chiefs, wo man wirklich Position nach Position vergleicht und am Ende einen klaren Sieger in Rot-Weiß hat.
Vierte Blitzumfrage an euch. Wie seht ihr das? Schreibt bitte in den Chats. Seht ihr einen Sieg der Giants kommen, den nächsten Sieg der Giants kommen, oder seht ihr die Eagles klar vorne, die ja mehr oder weniger stark dominant durch die Regular Season geritten sind? Kai, wie siehst du das?
Ist die Frage, wie fit ist Jalen Hurts? Wie hält seine Schulter? Ich glaube, da steht und fällt tatsächlich letztendlich alles mit. Weil bei den Giants muss natürlich alles wieder passen, wie am letzten Wochenende auch. Aber als Kollektiv funktioniert das halt richtig, richtig gut. Ich denke mal, wenn Jalen Hurts das abrufen kann, seine Leistung aus der Saison, dann wird es für die Giants nichts. Aber so eine Pause für die Mannschaft ist manchmal schwierig. Kann gut sein, um sich zu erholen, kann aber auch schwierig sein, um aus dem Rhythmus zu kommen. Und bei den Giants, bei Jalen Hurts ist halt die Frage, wie hält seine Schulter? Also ich sehe es ziemlich ausgeglichen, ehrlich gesagt. Das wird ein ganz schön spannendes Spiel, da freue ich mich sehr drauf. Glaube, dass letztendlich die Eagles wahrscheinlich den kleinen Punkt vorne sind.
Some say it's T schreibt, Overtime-Sieg für die Giants. Lukas Schreivogel, Eagles. Und ich habe hier noch irgendwas mit Poster gesehen. Some say it's T auch, da kommt so ein ekliges Team wie die Giants, bitte als Poster. Poster können wir nicht, wir können nur T-Shirts. shop.footballerei.de, falls ihr da mal wieder vorbeischauen wollt, das lohnt sich auch regelmäßig. Daniel, alle haben es gehört, ich glaube du aber nicht, so schön zu dir hingeleitet. Es wurde schon die Mayo bei uns hier im Studio entdeckt, weil wir haben was Schönes vor, was sehr Leckeres, und wir haben vor allem was gemeinsam mit euch vor. Und Daniel klärt uns jetzt auf, was dahinter steckt.
Ganz genau. Ich glaube, wir wollen eine neue Partnerschaft announcen, die für uns sehr viel Spaß bereitet, sehr viel Lust auf mehr macht und wirklich hundertprozentig zu Football-Fans, dem Game Day passt, und zwar mit Hellmanns. Hellmanns, und das war mir vorher nicht bewusst, aber ich finde es sensationell, das zu lernen, ist die Nummer 1 Mayo in den USA. Die kennen andere Marken gar nicht, bei denen ist Hellmanns gesetzt, und findet man bei uns auch im Regal jetzt, und wir arbeiten mit denen zusammen und haben entschieden, wir wollen das geilste Game Day Rezept, den geilsten Game Day Snack in den Super Snack Playoffs finden. Wir haben uns 8 Kollegen aus der Footballerei geschnappt. Alle 8, man sieht sie jetzt gerade hier im Video auf YouTube, werden ein eigenes Gericht bekommen, werden eine Stadt vertreten, die mit ihrem NFL-Team zu tun hat, und werden ein Rezept dann präsentieren und gegeneinander antreten. Wir werden kleine Playoffs haben, 8 Teams, die gegeneinander antreten. Ich glaube, einen kleinen Hinweis, wie das aussehen kann, kannst du schon mal geben. Chris, in der Technik hier auf YouTube kann man zumindest sehen, wie so 4 Rezepte aussehen. Vielleicht auch einen sogar nach vorne, da sieht man schon den Playoff-Baum, aber es ist wirklich extrem lecker. Wir haben was für Jacksonville, da könnte Kutsche ja ins Rennen treten. Dallas,
vielleicht.
Schuhan, da sind wir schon live. Das ist das erste Reel, was schon bei uns da ist. Guckt euch den Blue Cheeseburger an, sensationell mit karamellisierten Zwiebeln. Ich glaube, besser geht's gar nicht. San Francisco, da ist Remo ganz heiß im Rennen, und Cincinnati hat sich Detti als Pate übernommen und wird da euch ein wirklich extrem leckeres Essen dieser Woche fortführen. Und dann werden wir im Baum antreten. Nächste Woche gibt es die 4 weiteren Gerichte, und bis zum Super Bowl werden wir den perfekten Snack haben. Ich kann jetzt schon sagen, es wird, und das ist das Schöne, es gibt nämlich auch eine vegane Mayo, die ich jetzt einmal in die Kamera halte. Im großen Pot sind ganz viele Leute sehr berühmt oder glücklich mit. Das ist die normale, hier im Squeezer die normale Hellmanns Mayo, und die beiden werden über dem Einsatz kommen. Es gibt keinste Rezepte, wo keine Mayo mit drin ist. Wir werden süße Sachen machen, wir werden ganz ausgefallenes Fleischgerichte, 2 Gerichte sind vegan, also alles mit dabei für jeden Football-Fan, und ihr dürft am Ende abstimmen. Ihr entscheidet, was wird unser Sieger der Super Snack Playoffs zusammen von Hellmanns und der Footballerei.
Auch
hast du schon Bock? Hast du Appetit schon, Kutsche?
Ich habe super Appetit. Vor allem habe ich was bekommen, wo auch Kaffee mit drin ist. Das macht mich natürlich sehr, sehr happy. Auch das ist sehr authentisch. Ich habe auch schon ein paar Making-of-Videos gesehen. Also diese Gerichte gibt es auch in echt. Sie wurden zubereitet, sehen alle fantastisch aus. Und ihr könnt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen quasi bestimmen, was das beste Rezept ist und wer vor allem die beste Patenschaft übernommen hat. Also ich muss antreten gegen Detti, gegen Jan Weinreich, Remo, Schuan, Daniel hat es gesagt, also ihr könnt da interaktiv mitmachen. Und wenn ihr wollt, das Ganze auch selbst nachkochen und euch dann zum Beispiel in der Super Bowl Nacht den Gewinner zubereiten. Mit Hellmanns.
Kutsche, das... Ja? Das Schöne ist ja, diese Hellmanns Real Mayo wird es eben auch geben bei unseren beiden Live-Events. Das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir werden nämlich sozusagen Show kochen. Ihr werdet das da vielleicht ein bisschen probieren können. Wir werden mal zeigen, was wir da machen. Also am Ende die Mayo. Und ich habe gelernt, sie ist extrem cremig und damit sehr gut geeignet für all solche Soßen und all das, was drumherum ist. Von daher, das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ihr werdet testen können und die nächsten Wochen viele extrem geile Rezepte sehen. Das kann ich euch versprechen.
Jörg schreibt, für Kutsche muss man die Mayo rauchen können. Ich werde das hier, auch hier haben wir ja eine Packung, ich werde das nachher mal ausprobieren. Und Arnold Schilwig schreibt, coole Aktion. Danke, finden wir auch. Also es ist wirklich eine Partnerschaft, über die wir uns total freuen, weil es total authentisch ist und weil wir alle gern auch mal was essen zum Football. Das gehört dazu, genauso wie ein leckeres, frisch gestelltes Köpi. Folgt uns auf Social Media. Falls ihr es noch nicht tut, vor allem auf Instagram wird sich da am meisten abspielen, dann könnt ihr das nachschauen und abstimmen. Ein Spiel, um zurück zu den NFL-Playoffs zu kommen, haben wir noch, was bereits stattgefunden hat. Das ist der deutliche Sieg der 49ers auf dem Papier. 41-23 klingt deutlich, wahrscheinlich auch nach einem Ergebnis, das man vorher erwartet hätte. Aber auch hier hat sich der vermeintliche Underdog, nämlich die Seahawks, tapfer geschlagen. Mhm. Sie haben zur Halbzeit sogar geführt. Auch das haben wahrscheinlich nur die wenigsten erwartet. Aber dann kam die Brock Purdy-Show. Und du hast es vorhin am Anfang der Sendung schon eingeleitet. Wir kommen ja noch zu einem Rookie, der sein erstes Playoff-Spiel logischerweise gemacht hat. Wahnsinn, der Typ, oder?
Ja. Mr. Irrelevant, dass der so abliefert und ich finde, er sieht immer aus wie ein kleiner Junge, wenn man ihn sich anguckt und trotzdem ist er so eiskalt, der spielt einfach seinen Stiefel komplett runter und es macht Spaß, ihm zuzugucken, es funktioniert halt richtig gut. Ich meine, er hat auch wirklich gute Waffen um sich herum, das haben sie ja jetzt nochmal weiter aufgebaut, aber so wie der die Spiele managt, das ist richtig, richtig stark.
Ein Perfect-Passer-Rating, Daniel, in der zweiten Halbzeit. Vom letzten Spieler, der im diesjährigen oder letztjährigen, muss man jetzt mittlerweile sagen, Draft gezogen wurde. Das konnte niemand erwarten in seinem ersten Playoff-Spiel.
100%. Also ich glaube, das hat keiner erwartet. Kein College-Analyst, keiner, der den Draft eingeschätzt hat, hat wirklich damit erwartet, dass Brock Purdy so eine Leistung bringen kann. Ich glaube, das hat auch mit dem System Shanahan zu tun. Das hat, glaube ich, ganz klar mit dem zu tun, was er da an Mitspielern hat. Ich finde, Brandon Ayuk spielt seit Wochen unfassbaren Football. Christian McCaffrey nimmt ihm viel ab. Also er ist da wirklich in so ein gemachtes Nest gekommen. Und ich finde, die Siegesserie, die 11 Siege in Folge der 49ers, machen mir auf der einen Seite ein bisschen Angst, aber ich finde es auch einfach erstaunlich, wie die sich gesteigert hatten. Die standen 3-4, glaube ich, oder 3-3 und haben dann danach alles gewonnen. Und das ist am Ende eine Saisonleistung, die da keiner erwartet hat. Also der Move auf Christian McCaffrey war unglaublich, Brock Purdy jetzt gefunden zu haben. Und ich finde, der hat es sich verdient, dann auch eben Garoppolo als Backup zu haben. Und das funktioniert ja bis zum Super Bowl ganz gut, kann Tom Brady erzählen.
Ja, absolut. Man muss natürlich auch herausstellen, und da drehen wir langsam die Schleife auch zu den Seahawks, er hatte durchschnittlich 3,63 Sekunden Zeit zum Werfen, Brock Purdy. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Bei den Seahawks vor allem an den Linien ging nicht ganz so viel. Auch die O-Line, traditionell muss man ja fast sagen, steht bei den Seahawks in der Kritik. Haben die Seahawks deiner Meinung nach dort das Spiel verloren?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, nicht nur dort, aber auf jeden Fall dort, weil die Defensive Line der 49ers oder insgesamt die gesamte Defense der 49ers ist schon brutal stark. Jetzt kommt halt auch noch die Offense dazu, wo sie mit McCaffrey das letzte Masterpiece sozusagen hinzugefügt haben. Brock Purdy, der halt ein Quarterback ist, der auch laufen kann, was Garoppolo halt eher selten macht. Und klar, an der Line wird so ein Spiel sehr, sehr gerne entschieden. Und hier auch. Also da konnten die 49ers schon sehr, sehr gut dominieren.
Ich weiß, es ist dir gar nicht so recht, dass die Panthers so auf Thema sind. Das ehrt dich auch. Aber bei McCaffrey müssen wir dann natürlich nochmal drüber sprechen. Denn auch für den Jungen war es der erste Playoff-Sieg.
Ja.
Unglaublich. Die Saison angefangen hat er noch bei den Panthers. Mhm. Gönnst du ihm das? Oder ist man als Panthers-Fan jetzt vielleicht auch ein bisschen nachtragend?
Nee, von ganzem Herzen. Ich bin eher 49ers-Sympathisant geworden dadurch jetzt. Ich gönne ihm das, weil er endlich in einem Team spielt, wo er Erfolg haben kann. Das war jetzt bei den Panthers auf absehbare Zeit vielleicht erstmal nicht der Fall. Und deswegen ist es total in Ordnung, dass er dorthin hingewechselt ist. Er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er auch gerne bei den Panthers geblieben wäre. Also insofern kann man ihm nichts vorwerfen, deswegen gönne ich ihm den Erfolg komplett und freue mich halt. Ich glaube, er hat auch den ersten Touchdown erzielt irgendwie. Da habe ich mich schon riesig drüber gefreut.
Könntest du McCaffrey 49ers-Trikot tragen oder ist das zu viel?
Ja, es ist zu viel. Ich kann kein anderes Team-Trikot aus der NFL tragen.
Nein. Aber wenn ihr Kai jetzt so seht oder auch hört, er strahlt und ihr könnt es ihm abnehmen, weil Kai, du bist ein sehr emotionaler Typ. Ich erzähle die Geschichte gerne nochmal. Du hast ja auch schon mal in der Footballerei erzählt. Als du die Panthers das erste Mal live gesehen hast in London, ja, warst du von deinen Emotionen überwältigt, ne?
Ja, total. Ich hatte Tränen in den Augen beim Einlauf und bei allem und mich hat auch niemand angesprochen, das macht dann keiner. Das finde ich auch gut, weil ich kann mich dann komplett in meine Emotionen reinsaugen lassen irgendwie. Ich liebe das, finde das total toll und Panthers gehen halt über alles, sportlich.
Seahawks, nochmal abschließend, auch die werden natürlich in den kommenden Wochen und Monaten weiter Thema in der Footballerei sein, so ist es nicht, aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger um sie in den nächsten Wochen, Daniel. Was muss da passieren, dass vielleicht nächstes Jahr der Weg weiterführt als die Wildcard-Runden? Ich habe es schon mal gesagt, für mich sind die Seahawks irgendwie der Sieger der Saison, weil sie sind viel besser durch die Saison gekommen als erwartet, haben einen Russell Wilson weggegeben, dafür viele Draftpicks von den Broncos bekommen mit Geno Smith, offenbar auch völlig überraschend, den neuen Franchise-Quarterback mit besseren Statistiken. Wie beurteilst du die Situation der Seahawks, Daniel?
Ich finde, erstmal muss man festhalten, die Seahawks haben eine Halbzeit lang unglaublich gut mit diesen 49ers mitgehalten und das hat mich beeindruckt. Also ich fand die Seahawks in der ersten Halbzeit deutlich stärker, als ich es erwartet habe. Ich glaube, das war eins der Spiele, wo man damit gerechnet hat, dass das ein Blowout-Win werden könnte. Die Seahawks, die gerade so reingerutscht sind, die 49ers, die unfassbar stark in den letzten Wochen waren, haben ein bisschen geschwächelt gegen die Raiders, aber ansonsten sahen die einfach unglaublich gut aus und in der ersten Halbzeit war es anders und ich fand das dann emotional extrem interessant, wie die sich gepusht haben, also diese Situation, dass sie dann am Ende eben nochmal ein Field Goal gemacht haben, haben die ja gefeiert wie den Super Bowl und das glaube ich ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil in der zweiten Halbzeit sind sie dann nicht so reingekommen, wie sie hätten reinkommen können und haben so ein bisschen den Drive verloren und das war ärgerlich, weil die sind gut aufgestellt, die haben mit Lockett und der ein Tick schwächer war, ein paar Drops hatte, die mich gewundert hatten und DK Metcalf, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, mit Kenneth Walker eine unglaublich gute Running Back Waffe und Geno Smith ein Quarterback, der eben wirklich auf gutem Niveau spielt, jetzt die Möglichkeit im Draft wirklich nachzulegen. Also die Seahawks haben ja durch den netten Trade mit den Broncos, die dann immer noch so schlecht gespielt haben, dass man da auch einen guten Pick bekommen hat. Da ist wirklich extrem cool, was passiert, was die nächsten Schritte sein können. Und ich glaube, Pete Carroll hat da mit seinem Coaching und mit seiner Qualität seiner Coaches und seinem System gezeigt, dass man auch ohne Russell Wilson mit dem Team erfolgreich sein kann. Ein großer Win für die Coachings oder Coaches der Seahawks und die Entwicklung der Spieler, die sie da haben. Und das ist wirklich vielversprechend. Also ich glaube, Detti und Co. können sich da in den nächsten Jahren auf erfolgreiche Zeiten einstellen.
Arno Dübel schreibt, die 49ers haben in Halbzeit 1 Schwächen gezeigt. Das war ein Fingerzeig in Richtung der anderen Teams. Der Gegner der 49ers, der nächste, der steht noch nicht fest. Der wird erst heute Nacht ermittelt. Da kommen wir gleich zu. Wenn wir jetzt über die 5 Gewinnerteams gesprochen haben und die Eagles und die Chiefs haben wir ja auch mit einbezogen. Wo stehen denn da die 49ers, deiner Meinung nach? Sind sie das heißeste Team der NFL immer noch?
Ja, auf jeden Fall. Für mich Super Bowl, also sind sie der Gegner der Chiefs und wir haben uns irgendwann vor der Saison, glaube ich, mal festgelegt und da habe ich die 49ers schon als Super Bowl-Sieger getippt.
Sieger sogar?
Ja, ja. Genau. Mhm. Und da war mir noch nicht klar, dass Christian McCaffrey dorthin wechselt. Insofern, ich glaube schon, dass sie tatsächlich, die haben so eine wahnsinnig starke Defense, die haben eine Offense, wo jetzt halt jedes Puzzlestück ineinander greift, selbst mit Brock Purdy. Also es sei denn, der wird dann irgendwann doch mal sein Rookie-Spiel auspacken, was er bisher noch nicht getan hat. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die weiter sehr, sehr stabil durch die Playoffs und auch vielleicht durch den Super Bowl dann nachher laufen werden.
Daniel, aktuell, deine aktuellen Top 5 Teams, wer ist an 1?
Du meinst so Power Rankings mäßig?
Ja.
An 1 sind die Chiefs. Hauchdünn vor den Eagles. Und danach wird's wirklich schwer, weil ich sehe die Bills und die Bengals wirklich auf Augenhöhe, vielleicht die Bengals auf 3, die Bills auf 4. Dann willst du eine 5 von mir haben.
Nennst du nicht die 49ers?
Nein, sind nicht in den Top 3 bei mir.
Warum?
Weil ich das Spiel gegen die Chiefs im Kopf habe, wo McCaffrey schon da war, wo die auch relativ viele Leute schon hatten und da haben sie mich entsetzt. Und wie schwach sie waren. Vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht sind die 49ers auch auf 3, aber mein Gefühl ist, dass ich sehe die Eagles stärker, ich sehe die Bengals stärker, ich sehe die Bills stärker und ich sehe die Chiefs stärker. Also 5 wären die 49ers bei mir.
Okay. Sam Sayles, die hat es auch schon gerankt. 1 49ers, 2 Chiefs, 3 Eagles, 4 Bills, 5 keine Ahnung. Wahrscheinlich auch ein Thema, über das man jetzt nur abendfüllend diskutieren könnte, wer auf welche Position gehört. Aber auch das macht die NFL ja
aber,
aus. Ja?
Aber jetzt möchte ich von dir auch eine Top 5 hören. Also du kommst du jetzt nicht raus, dass du mich hier irgendwie in so ein spontane Power Rankings reinfügst und dann selbst nichts sagst.
Eben, ich finde, wenn man sich die 49ers anschaut, die in der ersten Halbzeit mehr Probleme als erwartet hatten gegen die Seahawks, in der zweiten Halbzeit dann aber nochmal in der Lage waren, einen Gang draufzulegen, mit der Siegesserie im Rücken, würde ich Stand jetzt die 49ers an 1 sehen. Einfach nur aus dem Momentum heraus. Ich finde, bei Teams, diese Diskussion haben wir ja jedes Jahr, die aus der Bye-Week kommen, die finde ich immer schwer einzuschätzen. Klar, es kann ein Vorteil sein, man konnte die letzten Wehwehchen nochmal auskurieren, man hat frisches Tape vom Gegner und so weiter. Auf der anderen Seite ist man vielleicht eventuell auch wieder ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Vielleicht hat man auf Seiten der Chiefs mit einem anderen Gegner gerechnet, vielleicht hat man auf Seiten der Eagles mit einem anderen Gegner gerechnet, also das ist ja immer so.
Weißt du, wie der Rekord von Andy Reid nach Bye-Weeks ist, oder?
Zu null.
Nee, nicht zu null, aber ich glaube irgendwie Richtung 27-3 oder so ist der Meister der Bye-Week, kann man im Das Kingdom Newsletter nochmal nachlesen, vor anderthalb Wochen geschrieben, also da habe ich gerade drüber geredet, es gibt keinen Coach, auch nicht der olle Bill Belichick, wenn du mit dem jetzt kommst, der ansatzweise so erfolgreich nach Bye-Weeks ist, wie Andy Reid, von daher mache ich mir da keine Sorgen, das sehe ich komplett anders, als du es gerade erzählt hast. Es ist nicht irgendwie merkwürdig, es gibt kein Team, was besser ist nach der Bye-Week als die Chiefs.
Wir werden es sehen. Ich würde die 49ers, Chiefs, Eagles, Bengals, Jaguars. Ihr habt es zuerst gehört. So, die 49ers. Und das wollte ich eben noch abschließend sagen. Das ist ja das Schöne an der NFL, dass man nicht wirklich einschätzen kann, wer am Ende den Super Bowl erreicht, geschweige denn ihn gewinnt. Fünfte und letzte Blitzumfrage des Abends an euch. Ein Spiel haben wir heute Abend noch. Ein nicht ganz so einfach einzuschätzendes Spiel, meiner Meinung nach. Was glaubt ihr? Gewinnen die Cowboys bei Olle Brady, bei den Buccaneers heute Nacht oder macht es Olle Brady und machen es die Buccaneers? Schreibt gerne mal euren Tipp rein in den Chat. Wenn ihr mögt, gern mit einem Satz Begründung. Kai, da treffen zwei Teams aufeinander, die gefühlt so gar nicht in Form sind. Mhm. Also die Buccaneers, du wirst sie gut verfolgt haben. Duelle, Stichwort deiner Panthers, mhm. Schließen die Division mit einer negativen Sieg-Niederlage-Bilanz ab, würgen sich irgendwie gefühlt in die Playoffs und die Cowboys, die beeindruckend waren, so im Laufe der Saison, aber in den letzten Wochen ging da die Formkurve auch nach unten. Was erwartest du da für ein Spiel? Wer setzt sich durch?
Ja, da bin ich echt gespannt. Das wird für mich. Also, das ist kein Leckerbissen, glaube ich, irgendwie, auf den man sich freut. Wahrscheinlich werden sie mich Lügen strafen jetzt heute Nacht, aber wenn Daniel da jetzt gerade schon mit den Statistiken um die Ecke kam, ich glaube, Tom Brady ist 7-0 gegen die Cowboys. Hat also auch noch kein Spiel gegen die Cowboys verloren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Buccaneers gewinnen, weil gerade in den letzten Wochen sind sie nur so hochgesprungen, wie sie mussten. Das einzige Spiel, wo sie wirklich gewinnen mussten, nämlich gegen die Panthers, damit sie nicht noch eingeholt werden und die Panthers dann mit einem negativen Rekord jetzt heute Nacht gespielt hätten. Da war Tom Brady wieder der Tom Brady, der sein musste, um so ein Spiel halt zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass er das jetzt in den Playoffs abrufen kann und glaube, dass die Cowboys das Spiel heute Nacht gewinnen.
Das Spiel gab es diese Saison schon mal, Daniel. Du hast vorhin das Chiefs-Charger-Spiel angesprochen. 3 oder 4 Tage später haben wir das Spiel der Buccaneers bei den Cowboys erleben dürfen und sind davor. Auch zumindest
davor.
Stimmt, davor war das Sonntag und dann Sonntag erst die Chiefs. Du hast recht, davor und durften auch Tom Brady
kurz treffen.
Die Chiefs am
Donnerstag, aber das ist alles okay, Kutsche.
Tom Brady treffen. Damals haben, korrigiere mich, ich glaube 19-3 ging es aus für die Buccaneers. Prescott hat sich verletzt am Daumen. Das war das erste Heimspiel für die Cowboys. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen. Wen siehst du denn heute Nacht vorn? Der Chat, ich sag's ganz klar, ist pro Buccaneers, weil, und das ist die Begründung, weil Brady. Siehst du es auch so?
Ja, ich glaube, einer ist auch in den Kommentaren schon, das habe ich davor auch gelesen, Ryan Jensen, Nachname gefällt mir, ist zurück und ich glaube, dass das eins der ganz großen Probleme von Tom Brady ist. Der ist eigentlich relativ schnell, aber seine Receiver und die O-Line haben ihm nicht wirklich geholfen. Die Receiver haben viel fallen lassen, teilweise völlig offene, lange Bälle und die O-Line hat ihm wenig Zeit gegeben. Von daher glaube ich, wenn er die Chance hat, ein bisschen mehr Zeit bekommen, ein bisschen stärkere O-Line wieder, Ryan Jensen wieder als Center, der ihm die Bälle auch so hinwirft, wie er sie gerne hat und wie er sich wohlfühlt, dann wird ein Tom Brady, es tut mir leid, in Richtung Panthers-Fan wieder abliefern und er wird heute nicht sein letztes Spiel im Trikot der Buccaneers haben.
Dann hätten wir das Duell Tom Brady gegen die 49ers. Darauf blicken wir dann, wenn es denn so kommen sollte. Vielleicht wird es auch 49ers gegen Cowboys, wie gesagt, am Donnerstag bei Icing the Kicker. Falls ihr euch heute Nacht von Montag auf Dienstag nicht die Nacht um die Ohren schlagen könnt, sei auch dieser an dieser Stelle nochmal euch unser Frühstücksei empfohlen. Findet ihr morgen bummelig. Kommt natürlich immer drauf an, wie lange das Spiel geht. Um 6.30 Uhr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Da wird euch dann erzählt, was passiert ist, wie es ausgegangen ist, was ihr wissen müsst. Und zum Abschluss jetzt möchte ich einen konkreten Ergebnistipp noch. Machen wir nie. Machen wir heute einfach mal, weil wir es können. Wir können machen, was wir wollen. Cowboys at Buccaneers.
Für das Spiel heute Nacht. Konkreter Ergebnistipp.
Spontan wird das ist geil. Spontan ist immer gut.
Ja, ich glaube so ein 24-17. 24-17 für die Cowboys.
Für die Cowboys?
Ja.
Ach, guck.
Die Buccaneers werden das Spiel heute Nacht nicht gewinnen.
Ach, guck. Daniel?
Sehe ich anders. Aber ich kann nachvollziehen, wo das emotional bei dir herkommt. Für mich werden Brady das gewinnen. Es wird kein schönes Spiel sein. Es kann wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Drive. Also ich glaube, es wird wieder ein Last Drive Victory von Brady sein. Und ich glaube, es ist noch nicht mal 24-17 ausgeht. Ich bin eher so bei 2015.
Das sagst du nur, weil du jetzt auf die Uhr geguckt hast. Ah, nee, ist 2018. Ja, ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird. Ich glaube auch, dass es kein schönes Spiel wird. Ich glaube aber auch, dass die Buccaneers gewinnen. Ich würde es den Cowboys irgendwie mal gönnen. Ey, das ist Americas Team. Es ist fast 30 Jahre her, dass die zuletzt im Super Bowl standen. Und es, also, wenn es denn so sollte, dass die Cowboys heute Nacht verlieren, also dann darf man Twitter eigentlich gar nicht anmachen, weil dann machen sich alle wieder über die Cowboys lustig.
Ja, wenn es im Worst Case so läuft wie letztes Jahr mit Doug Prescott, der es nicht schafft, den Ball dem Schiedsrichter zu geben. Also die sind einfach, also da ist so viel Druck drauf auf dem Kessel Dallas Cowboys, dass ich glaube, dass die sich auch selbst schwer tun. Auf der anderen Seite hast du jemanden, der mit Druck extrem gut umgehen kann. Also das sind einfach so zwei Welten. Ich glaube, es ist bitter, dass die Cowboys gerade gegen diese Buccaneers spielen müssen, weil die so ein bisschen der Kryptonit vielleicht sogar sind, weil gerade das starke Run-Game durch die Run-Defense der Buccaneers sehr, sehr gut verteidigt werden kann. Du hast einen Quarterback, der eben so jemanden wie Micah Parsons am Ende ausgucken kann, sehen kann, mit dem umgehen kann, mit einem Rush, der da kommt, der am Ende auch einen Diggs, der auf Interceptions wartet, ausguckt und genau solche Leute ausnutzt, die eben so sind. Also ich glaube, dass das Problem ist wirklich, dass du mit Tom Brady für die Dallas Cowboys einfach den perfekten Quarterback dagegen hast.
Wir werden schlauer sein in ein paar Stunden. Ein allerletztes Thema heute möchte ich mit euch noch besprechen. Wir haben viel über Quarterbacks gesprochen, wir haben viel über die Panthers gesprochen. Derek Carr hat sich offiziell bei den Raiders auf Social Media verabschiedet. Würdet ihr den denn nehmen?
Für die Panthers? Ja. Nein.
Auch nicht?
Ja, nein, auf gar keinen
Fall. Du willst Sean Payton nicht, du willst Derek Carr nicht.
Ich möchte, dass Steve Wilks Trainer bleibt.
Okay.
Das ist relativ klar und ich hätte gerne einen gedrafteten Quarterback oder Lamar Jackson, aber nicht Derek Carr. Die Panthers sind wirklich geschädigt durch Veteran Quarterbacks.
Secondhand-Markt, oder?
Ja, genau, das geht einfach nicht mehr weiter.
Original verpackt, frisch riechend, das muss direkt sich nach College noch riechen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Damit man einen günstigen Quarterback hat, irgendwie, mit dem man was aufbauen kann. Das wäre schon sehr schön.
Will er ihm noch nicht mal Geld geben. So ist das hier mit dem Kai. Ja.
Was, ganz kurz, Daniel, weil das muss man, finde ich, auch noch mal betonen. Also was auch durchaus möglich ist, ist, dass wir alle in 9 Stunden darüber sprechen, was macht denn eigentlich Tom Brady jetzt? Weil dessen Saison ist vorbei. Hört er jetzt auf? Geht er zu den Raiders? Geht Carr zu den Jets? Also auch das ist möglich, dass die Saison von Tom Brady in 9 Stunden vorbei ist. Entschuldige.
Die Karriere meinst du?
Die Karriere, die Saison, wer weiß das schon bei Tom Brady? Also vielleicht tritt er ja plötzlich zurück, um 2 Wochen später dann doch wieder vom Rücktritt zurückzutreten. Dann haben wir das Thema wieder vor der Backe. Auf der Backe, an der Backe.
Ja, macht er ja gerne kurz vorm Super Bowl, damit er auch Thema ist, wenn die anderen die Ringe spielen. Ich glaube, Derek Carr, um den erstmal abzuschließen, ist bei den Jets ganz gut aufgehoben. Also ich glaube, die könnten ganz gut mit ihm arbeiten und das ist ein Gerücht. Und Patrick, von dem du vorhin schon geredet hast im Boulevard, der ist großer Fan dafür. Das erwarte ich schon in irgendeiner Form. Tom Brady, ich glaube, man hat das Gefühl, der spielt weiter. Also letztes Jahr war das so ein bisschen, man weiß es nicht. Diese Saison habe ich das Gefühl, der ist eigentlich ziemlich klar, dass er jetzt nochmal Erfolg haben möchte. Vielleicht mit Sean Payton, vielleicht bei den Raiders, bei den 49ers. Ich glaube, der hat einfach nochmal Lust, irgendwie die NFL aufzurühren. Und jetzt ist er Single, jetzt kann er frei und ohne jegliche Rücksicht auf jemand anders entscheiden. Und ich glaube, der wird sich pro Football entscheiden.
Am Ende kommt er dann mit Sean Payton zu den Panthers und dann können wir nochmal über ein Christian McCaffrey-Trikot von den 49ers reden.
Ja, genau. Und heute begrüßen wir Kai, seit neuestem Fan der 49ers. Über die Panthers möchte er nicht mehr sprechen. Sprecht ihn nicht drauf an, bitte.
Geht ganz schnell.
Oh Mann, diese NFL, die macht uns doch alle wahnsinnig. Irgendwann ist vielleicht die Saison dann mal vorbei und dann geht's wieder los. Dann reden wir wieder über das Quarterback-Karussell und über das Trainer-Karussell und über die irren Free-Agencies und über die irren Auftritte bei der Combine und was im Draft erst alles passiert. Viel Liebe für diese Liga, viel Liebe für euch, die heute mitgemacht haben, zugeschaut haben, die später zuhören. Viel Liebe für dich, Kai. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Viel Liebe auch für dich, Daniel.
Vielen, vielen Dank.
Viel Liebe für Hellmanns, viel Liebe für Köpi, viel Liebe auch für dich, Chris. Chris ist besonders traurig als bekennender Ravens-Fan. Ach ja, es ist so schön. Ich liebe euch alle. Habt eine schöne Woche, kommt gut durch die Woche. Wenn ihr euch informieren wollt über Football-Themen, ihr wisst, bei der Footballerei seid ihr genau richtig. Wenn ihr nichts verpassen wollt von unserem ganzen Podcast, ladet euch die Footballerei-App runter. Da ist alles komprimiert auf einen Blick, da verpasst ihr nichts. Bleibt gesund. Ciao.
Und jetzt auch viel Liebe für dich, Kutsche. Bis dann.
Tschüss.
Das war's für heute. Mit